Hallo und willkommen beim Pflegenetz-Podcast, dem Podcast für die Pflege. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft, aber oft tabuisiert wird: den kompetenten Umgang mit Sterben, Tod und Trauer. Im Mittelpunkt steht das Konzept der Death Literacy, das ähnlich wie Health Literacy seinen Ursprung im englischsprachigen Raum hat. Entwickelt wurde es im Rahmen einer 6-jährigen Forschungsarbeit von Debbie Noonan und ihrem Team in Australien. Dabei wurden 308 Angehörige zu ihren Erfahrungen in der Begleitung Sterbender befragt. Das Ergebnis? Death Literacy beschreibt ein Zusammenspiel aus Wissen, Fähigkeiten, Erfahrungen und sozialem Handeln, das Menschen und Gemeinschaften befähigt, gut informierte Entscheidungen am Lebensende zu treffen. Dazu gehören Kenntnisse über Palliative Care, rechtliche Fragen wie lange darf eine Verstorbene zu Hause bleiben und die Fähigkeit, Erfahrungen aus der Begleitung als Lernprozesse zu nutzen. Das Konzept findet mittlerweile Anwendung in Letzte-Hilfe-Kursen, Compassionate Communities und mit dem Death Literacy Index, der international genutzt wird, um Death Literacy in Gesellschaften zu messen. Eines ist klar: Death Literacy ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, von Schulen bis zur Ausbildung im Gesundheitswesen. Besonders Community Nurses spielen dabei eine Schlüsselrolle in der Begleitung und Befähigung von Menschen am Lebensende. Im heutigen Podcast sprechen Nadine Hirch, Anja Herzog und Marlene Kraske über ihre Erfahrungen zur Death Literacy. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung.
Einen schönen guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Ich freue mich, dass wir zusammengekommen sind, um, ja, so wie es hinten an der Wand steht, etwas zur Death Literacy zu besprechen, was ja eigentlich es wird als ein theoretisches Fundament betrachtet, was auch aus einem Forschungsprozess irgendwie entstanden ist. Und wir haben uns gedacht, eigentlich ist es doch nicht nur etwas Theoretisches. Und wir, das sind Marlene Kraske und Nadine Hirche, Anja Herz.
Ja.
Genau, sind quasi heute hier zusammengekommen, um praktische Ansätze der Death Literacy zu teilen. Und Marlene wird vielleicht starten mit ihren Erfahrungen oder Assoziationen, weil Erfahrungen ja ein Teil der Death Literacy sind, die dieses Fundament füllen.
Es geht ja heute, wenn wir darüber sprechen, um die Erfahrungen, um die Kompetenzen im Umgang mit Tod und Sterben. Und da habe ich die Erfahrung einer Auszubildenden mitgebracht im ersten Ausbildungsjahr, die mit dem Tod konfrontiert wurde in einem Moment, in dem sie damit überhaupt auch nicht gerechnet hat, war zur Versorgung eingeteilt auf der Station im Team und hat die Klientin erlebt, die eher ein verunsichertes Wesen war, weil sie mit einer Demenzerkrankung ins Krankenhaus eingeliefert wurde, so dass die Morgenversorgung noch stattgefunden hat. Dann sind die Auszubildenden gemeinsam in die Frühstückspause gegangen. Und nach der Frühstückspause hatten die Auszubildenden, ganz konkret meine Auszubildende, die Aufgabe, die Messrunde durchzuführen. Und mit dieser Messrunde ging sie in das Zimmer hinein und fand dort ihre Klientin so vor, wie sie im Vorfeld überhaupt nicht gewesen ist. Sie lag und erst hatte sie auch den Eindruck erweckt, dass sie vielleicht schlafen könnte, aber dann ist meine Auszubildende hingegangen an das Bett und hat sie versucht, wach zu machen, immer wieder mal zu schütteln. Und als sie gemerkt hat, irgendwie lässt sie sich nicht schütteln, war sie dann so verunsichert in ihrem ersten Ausbildungsjahr, dass sie das am Bettleiter, an dem Bettgitter genommen hat und am Bett nochmal gerüttelt hat, in der Hoffnung, dass sich was tut, und hat in dem Moment festgestellt, oh, irgendwie ist sie ein bisschen kühl.
Ja.
Also dieses, oh, meine Klientin ist anders im Vergleich zu dem, wie ich sie vor 2 Stunden erlebt habe. Und jetzt, und was muss ich machen? Ich komme da nicht weiter an dieser Stelle, und ist hilfesuchend zu den Schwestern rausgegangen und hat dort gesagt, ich glaube, Frau so und so ist eingeschlafen, und ist dort leider in dem Fall erlebt, dass ihre Sorge, sie ist eingeschlafen, dass eventuell fehlinterpretiert wurde. Jedenfalls ist das nicht so ganz ernst genommen worden. Sie ist dafür belächelt worden und stand in dem Moment da und, was mache ich denn jetzt? Weil sie braucht doch Hilfe, wir müssen doch da rein und wir müssen gucken. Und dieses, ist es jetzt ein verstorbener Mensch? Können wir noch was für die Klientin tun? Warum kommen die denn jetzt nicht mit? Warum hört mich denn jetzt keiner? Ja. Das hat für solche Irritationen gesorgt im Nachhinein, weil in dem Moment, als sich dann tatsächlich auch bestätigt hat, dass die Klientin verstorben ist, ist dann das Zimmer, also die Angehörigen sind benachrichtigt worden, das Zimmer ist verschlossen gewesen. So als dann die beiden Auszubildenden gefragt haben, ob sie sich die Verstorbene nochmal angucken können, das verneint wurde. Aus welchen Gründen auch immer, das konnten wir im Nachhinein nach der Besprechung auch nicht mehr gut auffangen. Aber dieses, ich habe sie vorher versorgt, dann war sie so wesensverändert, am Ende tatsächlich verstorben, was sie erst einmal als Wesensveränderung wahrgenommen hat, schon mit der Vermutung, da könnte vielleicht die Klientin gestorben sein, dass am nächsten Tag dann eben ein sehr verhaltenes Auftreten war und die Auszubildende die Praxisanleiterin aufsuchte und die hat sie aus der Situation erstmal rausgeholt und ist mit ihr zum Klinikseelsorger gegangen, um das Ganze aufzufangen. Und sie hat im Nachhinein tatsächlich auch zu mir gesagt, wenn das nicht gewesen wäre, wenn mich am nächsten Tag mit meinen Bedürfnissen keiner gehört hätte, hätte ich meine Ausbildung so nicht zu Ende bringen können.
Das ist nicht einschneidend. Also
ja, weil sie
eine Extremsituation, auf die man schwierig vorbereiten kann.
Ja. Und sie war damit nicht im Vorfeld konfrontiert. Es war zu dem Gegenstand, nicht der Ausbildung, noch nicht. Ne? Aber dieser Wechsel von einem Klienten, der in dem Moment in der Frühstücksversorgung noch Dinge aufgenommen hat, zwar immer wieder auch, weil er zeitlich und örtlich desorientiert war, mit Widerwillen auch reagiert hat von plötzlich, ich habe wahrscheinlich keine Vitalzeichen mehr und meine Lernende völlig überfordert. Es war die Vorbereitung nicht adäquat auf so eine Situation und letztlich auch der Umgang dieses, ja klar, es ist einen ersten Verstorbenen, den will man vielleicht nochmal sehen und wir erklären daran auch, wie eine adäquate Versorgung funktionieren kann. Das hätte sie sich in dem Moment gewünscht und auch gebraucht.
Ja, das ist natürlich schwierig, weil man einen Tod in aller Regel ja nicht planen kann. Ja, und der eben kommt, wenn er kommt, also plötzlich in aller Regel. Und ich glaube, was da das also jetzt für mich das Problem ist, nicht, dass man sie vielleicht nicht gut darauf vorbereitet hat, sondern einfach, dass da hinterher das Auffangen.
Ja.
Ne? Weil man kann sich, glaube ich, schwierig vorbereiten auf eine Situation, außer man hat schon Erfahrung damit. Also ich glaube, die beste Vorbereitung darauf ist einfach auch die Erfahrung, damit umzugehen und das vielleicht auch mal so zu erleben und dann im Nachgang das durch zu verarbeiten, zu durchdenken und vielleicht dadurch ein bisschen aufmerksamer zu sein und Signale vielleicht anders zu deuten.
Und in dem Moment war ja der Tod für sie total weit weg. Also sie hat es irgendwie intuitiv, hat sie es gespürt, aber trotzdem war der von der Kognition war der ganz weit weg.
Ja. Aber bestätigt nach wie vor dieses, dass manchmal auf peripheren Stationen, die weg sind von Palliativ- und Hospizversorgung, das Versterben von Klienten, von Bewohnern allgemein noch nicht die Kultur hat.
Ja.
Ne? Aus welchen Gründen auch immer, ob es Berührungsängste sind, ob es die Angst, was falsch zu machen oder einfach auch dieses innere, eine innerliche Distanz.
Ja.
Oh, da ist die Hülle, ne? Wo ist die
Seele? Anspruch,
wie geht man damit um?
Ja. Ja. Und der Anspruch auch zu heilen. Also das so weit wegzuschieben, dass de facto nicht auf einer peripheren Station gestorben wird oder gestorben ist, sondern wir haben ja dafür Palliativstationen, Hospize, die extra dafür gemacht sind, aber de facto ist, dass Menschen ja leider nun mal überall sterben.
Genau.
Ja.
Im normalen Alltag und dann eben entweder ganz plötzlich oder vielleicht schon ein bisschen mit Zeichen, dass es in der nächsten Zeit vielleicht zu einem Versterben kommen kann. Also so hatte ich es erlebt. Auch eine ähnliche Situation, eine Studierende in dem Fall, die zu einer Praxisbegleitung mit ihrer Praxisanleitenden eine Körperpflege übernehmen sollte. Ich war als Begleitung mit dabei und der Patient, der hatte sich schon von seinem Zustand her rapide verschlechtert über die Nacht. Aber es war eben jetzt der Patient, wo man eine Körperpflege eben gut durchführen konnte unter Anleitung. Die Ehefrau war noch mit dabei. Und dieses, dass sich das rapide verschlechtert, wurde zwar schon formuliert, auch in der Übergabe, aber es hat sich während der Pflegesituation wirklich dahingehend entwickelt, dass der Patient während der Pflegesituation, also der Körperpflege, ja, seine letzten Momente erlebt hat. Also sozusagen eben in diese akute Sterbesituation übertreten ist. Und das war in dem Sinne natürlich schwierig, weil die Studierende hatte auch noch keinen Kontakt mit einem Versterbenden. Und dann war die Frau noch mit im Zimmer, die das also nicht, ihr das nicht bewusst war, wie schlimm es um ihren Mann stand. Und in der Situation dann natürlich entsprechend adäquat zu handeln, das war sehr überfordernd. Ich würde jetzt mal sagen, für uns alle. Ne, man hat ja seinen Auftrag, die Studierende eine Ganzkörperpflege durchzuführen, mit allen Möglichkeiten ganz in Ruhe. Da was auch passiert ist, was also auch im Nachgang aus meiner Sicht gut war, weil es dem für den Patienten einfach nochmal ein würdevoller Umgang mit ihm dargestellt hat. Er ist frisch gemacht worden, er ist positioniert worden, er also schmerzarm betreut worden, aber eben unter dieser Handlung hat er tatsächlich seine letzten Atemzüge getan und das war dann natürlich ganz besonders einschneidend auch für die Studierenden. Wir mussten dann auch aus der Situation raus. Wir haben die Ehefrau noch an die Pflegenden der Station und an den Stationsarzt vermittelt und sind dann erstmal raus mit unseren Studierenden und mussten sie natürlich mit ihren Emotionen erstmal auffangen. Das war natürlich auch für uns nicht einfach. Aber wir haben gemerkt, dass das ganz wichtig war, dass das für sie wahrscheinlich auch gut war, dass sie da in der Situation nicht allein war, im Gegensatz zu dem, was du erlebt hast. Ja, weil wir sind dann raus, wir sind in eine andere Räumlichkeit gegangen, wir haben das erstmal sacken lassen, wir haben sie auch mit ihren Emotionen erstmal für sich gelassen und haben ihr dann versucht zu schildern, was wir erlebt haben und wie die Situation sich entwickelt hat. Und da ist mir auch bewusst geworden, dass es wirklich schwierig ist, darauf vorzubereiten, ja. Und das vielleicht für uns jetzt als Lehrende nochmal besonders schwierig, weil man ist ja nicht unmittelbar in die Versorgung eingebunden. Ne? Wir kommen dann dazu, haben eine Situation vorgefunden, kriegen Informationen natürlich, mit denen wir umgehen müssen und müssen dann vielleicht entscheiden, was machen wir jetzt in der Situation, was aber vielleicht nicht möglich ist, weil uns Informationen und der Werdegang fehlt. Mhm. Aber das war eben auch so eine Situation, es wird in der Klinik gestorben und der Mensch hat das Recht darauf, in seiner Sterbesituation menschenwürdig, respektvoll, unter Einbeziehung auch der Familie betreut zu werden. Ja. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz großer Punkt, wo ich glaube auch, dass in dem, wie du das sagst, in dem Stationsalltag ich distanziere mich von der Situation emotional. Ich mache das als Tätigkeit, aber ich versuche das vielleicht von mir ein bisschen wegzuhalten, dass wir davon wegkommen müssen.
Und vielleicht auch, in dem Fall war es ja nicht absehbar bei euch in der Situation, die du geschildert hast, war es absehbar. Und ich finde das unglaublich mutig zu sagen, wir machen trotzdem eine Anleitung, ne? Es nicht auszuschließen, es nicht, nicht zu sagen, nee, das könnte jetzt für uns eine herausfordernde, schwierige Situation sein, weil das zeigt doch, wie wir Kompetenzen im Umgang weitergeben, ob es einfühlsame Bewegungen sind, ob es nochmal Erkennen letzter Wünsche ist, ob es kommunikative Kompetenzen sind, die wir brauchen, einfach einen begleiten. Und das ist ja in eurer Situation, auch wenn die Ehefrau nicht damit gerechnet hat und völlig überfordert war und auch erst einmal für euch die Situation sich so darstellte, weil so nicht geplant war.
Ja.
Nicht? Aber wie du vorhin so schön sagtest, der Tod kommt, wann er denkt, er ist jetzt dran.
Ja.
Ne? Also unerwartet.
Ja.
Also
ja.
Schlussendlich, ja. Genau. Wir können nicht darauf vorbereiten,
ja.
Weil es ist, Gott sei Dank, in einer gewissen Art und Weise immer unerwartet.
Mhm.
Die Frage ist, wie wir das dann schlussendlich auch ausgestalten, diese Momente und Rückzugsmöglichkeiten zum Beispiel mit anbieten, auch gerade mit Blick auf Emotionalität.
Ja.
was ja auch immer wieder gesagt wird, also zum Beispiel, dass Studierende oder auch Schüler eben äußern, dass sie nicht, also dass sie gerne geweint hätten und in dem Moment vielleicht auch gar nicht geweint haben, weil das schickt sich ja nicht. Dabei ist das ein unmittelbarer Teil und eine Nähe entsteht ja durch das Berühren, also das, was ihr ja schlussendlich in diesem Moment auch gemacht habt. Ne?
Und es ist ja auch nicht immer so, dass sofort das Weinen kommt, sondern erst im Nachgang, weil diese Endlichkeit, die einem dann bewusst wird, ich glaube, das ist nochmal so der Punkt, ne, der das vielleicht nochmal auch ein bisschen öffnet. So. Ja. Also es ist eine, immer noch so eine, ja, so ein bisschen eine Tabusituation, will ich vielleicht, das ist vielleicht zu hart formuliert, aber doch eine Situation, die nicht in den Alltag rückt, in den Fokus rückt, was es aber sollte, weil es kann in jeder Situation eben auch mal ein junger, vielleicht noch vitaler Mensch plötzlich versterben. Man steckt ja nicht drin und auch damit muss man ja umgehen können. Und das ist ja ein Teil des Lebens, der Tod. Beziehungsweise auch der, was ja eigentlich noch viel wichtiger ist, der Sterbeprozess. Wer ist dabei? Wie ist der gestaltet? Was, na, hat man hinterher ein Gefühl, dass es dem Menschen gerecht geworden ist? Also ich finde, das sind so wichtige Fragen. Und eben dieses, würde ich jetzt in der Situation genauso betreut gewesen sein in der Sterbesituation? Also wäre das für mich jetzt ein guter Tod. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Und weil eben Tod immer noch so ein bisschen tabuisiert ist in der Gesellschaft, spricht da auch kaum jemand oder wenig. Also vielleicht in den Kreisen, die sich mit der Thematik befassen, aber so, Tod gehört zum Leben dazu und das muss einfach auch mehr in jeden Bereich des Lebens mit hineinreichen. Also auch schon im Kindesalter davon wegzuhalten, ne, da sprechen wir nicht drüber, das ist jetzt, das schockiert euch nur und wer weiß, das kommt darauf an, wie man die Emotionen und die Person auffängt, die mit dem Thema konfrontiert ist. Und das kann man auch schon mit jungen Menschen.
Ja, und die wollen das ja meistens machen. Irgendwie auch. Ja. Ne? Die
Abschied, sind ja, ja. Ja. Abschied nehmen die dürfen.
Ja. Genau, das ist für sie ein wichtiger Punkt.
Entschuldige, weil ich dich unterbrochen habe. Ne? Weil dieses Abschied nehmen dürfen, verwehrt man ja in dem Moment manchmal, indem man sagt, nee, darüber reden wir jetzt nicht. Ja. Kinder gehören nicht auf den Friedhof.
Genau.
Nicht aber einfach zu sehen, wo ist die letzte Ruhestätte, was heißt denn das jetzt eigentlich, was bedeutet das, wo finde ich die Person, um Abschied nehmen zu können, um auch immer wieder hingehen zu können, Nähe zu spüren. Ne?
Und auch ihren eigenen Weg, finde ich, zu lassen. Also selbst das, was wir in unseren Ritualen zum Beispiel auch vorleben, muss ja nicht bedeuten, dass es für die Kinder gleichermaßen dasselbe bedeutet, sondern die suchen sich ja oftmals auf ihre eigenen Wege und sind zum Teil wirklich auch sehr kreativ. Ist schon interessant. Also ich erinnere mich zum Beispiel an meinen Sohn, der ist kein Künstler. Aber der hat zum Beispiel damals für sich dann entdeckt, dass er mit bestimmten Situationen auch umzugehen, also zu malen einfach. Auch das, was ihm schmerzt, dann auch auf Papier zu bringen. Was für manche dann, zum Beispiel auch die Lehrenden dann in der Schule auch die wussten erstmal nicht damit umzugehen, was dann dazu führte, dass sie bei uns zu Hause irgendwie angerufen haben, um mal nachzufragen, was das Kind gerade verarbeitet. Und das war dann für uns der Anlass, dann auch darüber zu sprechen und mit den Lehrenden da in den Dialog zu gehen. Und das, denke ich, war auch ganz gut. Schlussendlich hat sich dann auch herauskristallisiert, dass in der Klasse auch noch weitere quasi waren, die ähnliche Erfahrungen hatten mit ihren Eltern in der Begleitung. Und das hat sie dann auch wieder zusammengeschweißt. Und das hat sie auch bestärkt. Und für mich war es auf der anderen Seite zum Beispiel auch eine Entlastung. Also ich bin nicht gestorben, sonst würde ich nicht hier sitzen. Aber es gibt ja manchmal Situationen im Leben, die doch auch einschneidend sind. Und wo man vielleicht auf einer anderen Ebene auch mit dem Tod konfrontiert wird. Wie zum Beispiel, dass eben nebenan in einem Intensivbereich jemand stirbt und du das mitbekommst, auch in einem Unterbewusstsein, was irgendwann ja in dem Moment auch erstmal etwas mit dir macht, aber noch gar nicht so bewusst und du eher dann auch erstmal erschüttert bist, wenn zum Beispiel die Pflegende sich dann dafür entschuldigen kommt, dass sie erst zum Mittag waschen, also nicht zu mir zur Körperpflege gekommen ist, was für mich in dem Moment völlig irrelevant war, weil es mich nicht umgetrieben hat und ich sowieso kein Zeitgefühl hatte und auch außerdem mitbekommen habe, dass neben mir jemand gestorben ist, den ich nicht gesehen habe. Ja. Ich habe es nur genau, an der Aufregung quasi gemerkt oder gespürt und dass der Piepton eben länger wurde. Ja, und dass eben ganz viel Bewegung war. Genau. Das, ich meine, darüber habe ich mit meinem Sohn nie gesprochen, aber für ihn war es trotzdem ein einschneidendes Moment auf der Intensivstation. Natürlich. Oder dann auch der weitere Werdegang.
Hat das mit dir jemand besprochen? Von den Pflegen?
Nee, das, tatsächlich haben wir das auch in dem Moment nicht zum Thema gemacht. Da waren dann so andere Momente wieder, die ich viel einschneidender fand. Zum Beispiel, dass die eine Pflegende von der peripheren Station nämlich dann runterkam mit einem Dinosaurier, den sie mir gebracht hat, weil die wusste, dass er für mich wichtig ist, weil er so ein Verbindungsglied war zu meinem Sohn. Genau, das war dann etwas, was auf jeden Fall im Vordergrund stand.
Aber dann ist es ja aufgefangen auf einer anderen Ebene. Also nicht unter der Prämisse, da ist eben...
Ohne, dass wir darüber, also in dem Moment, über das, was nebenan quasi passiert ist, gesprochen haben, sondern intuitiv. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir vielleicht auch nicht unbedingt in den Lehrbüchern verankern, sondern es ist etwas, was gewachsen ist, nämlich in der Erfahrung oder in dem Moment darauf. Ne?
Aber das ist gerade, wenn man sich darüber unterhält, das finde ich, es ist so interessant, weil da erfährt man, dass eigentlich so viele Menschen im Umfeld Erfahrung gemacht haben, in unterschiedlicher Art und Weise. Wenn man aber nicht drüber spricht, denkt man, okay, man ist jetzt hier alleine so mit seinen Erfahrungen oder in der Situation, dass man jemanden verloren hat, aber wie viele Menschen es betrifft, wie viele ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder ganz andere Erfahrungen gemacht haben, wenn man dann da sich drüber austauscht. Und das ist
eine Essenz.
Das ist eine Essenz. Ja. Das ist wichtig.
Ja, das füllt unser Leben. Das ist unwahrscheinlich bereichernd. Und genau das steckt eigentlich auch in diesem Konstrukt, dem theoretischen Fundament, was auf einem Forschungsprojekt sicherlich auch basiert, aber das ist vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive, die wir heute mitgeben konnten oder vielleicht auch perspektivisch geben können.
Genau. Unterschiedliche Facetten, die sehr interessant sind, finde ich.
Ja, vielen Dank.
Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen. Alle Links zur aktuellen Folge sowie unseren Webseiten finden Sie in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal!